In deinem Buch, das fand ich schon sehr bildhaft, hast du geschrieben, Altern ist der Streik der zellulären Müllabfuhr. Wenn ich jetzt also mir so einen Gentest machen würde und würde feststellen, oh, ich habe da das APOE4-Gen auch noch homozygot, also ich habe, ne, auf beiden Chromosomen, dann würde ich mir schon Sorgen um Alzheimer machen.
Das sind die Altersflecken, die man an der Haut sieht, zum Beispiel. Das ist Lipofuszin. Und das haben wir aber nicht nur an der Haut, sondern das haben wir im gesamten Organismus. Das ist unrecycelbarer Müll.
Willkommen zu Beyond Lifespan, dein Fast Track zu mehr Gesundheit. Hier brechen wir die Grenzen des Altbekannten auf und erforschen, wie wir länger und gesünder leben können. Zusammen mit Experten in den Bereichen Medizin, Biohacking, Supplements und Co. tauchen wir tief in die Geheimnisse der Longevity-Forschung ein. Entdecke mit uns innovative Ansätze, bahnbrechende Behandlungen und praktische Tipps, die dir helfen, die Kontrolle über deine Gesundheit zu übernehmen. Viel Spaß mit dieser Folge.
Hallo Dominik, wir sind wieder zusammen und doch nicht irgendwie, ne? Du sitzt in deinem schönen Studio und ich in meinem kleinen Büro.
Wir leben im Luxus hier natürlich.
Ja, klar. Mit schönem Logo. Ich müsste mir das Logo irgendwie hinten auf meine Bücherwand malen. Mache ich beim nächsten Mal.
Na, es ist immer wieder trotzdem schön, wenn wir zusammenkommen, Gerd. Ich glaube, ich weiß, hast du dich schon erholt vom letzten Podcast überhaupt? Das war ja ein wildes Thema ein bisschen, oder?
Ja, also ich habe es vermieden, mir Horrorfilme anzugucken seitdem, damit ich nicht irgendwie diesen Begriff Zombie nochmal höre. Aber jetzt hast du es natürlich wieder
in Erinnerung gerufen.
Ja, jetzt ist der Begriff wieder da, Zombie-Zellen. Ich muss wieder an Elefanten denken oder irgendwas. Damit die Zombie.
Also nicht, dass du posttraumatisches Stresssyndrom nur kriegst von
der Zombie. Ja, ich hoffe, da kannst du mich auch behandeln, oder? Du könntest mich ja heute damit behandeln, indem wir über unser nächstes Thema sprechen, nämlich über das Thema Entgiftung. Das ist ja irgendwie mal was anderes. Das hat irgendwie schon Entgiftung, hat so was Positives für mich.
Hat was Positives, ist die dritte Zellkompetenz, also ist ein großes Thema. Wir haben es deswegen auf zwei Folgen aufgeteilt, ja, kann man gleich vorwegnehmen. Ja, sollen wir gleich mal reingehen in die Sache?
Ja, sag mir doch mal, was kann ich mir unter Zellentgiftung vorstellen? Fährt da so ein Müllwagen vor und ich schmeiße da meinen Müll rein?
Ja, also kleine Müllsäckchen sind schon involviert, kommen wir gleich noch dazu. Mal zum kurzen Überblick, Zellentgiftung, ja, das braucht man wirklich überall in all unseren Zellen ohne das. Also es ist ja Zellkompetenz, daher grundlegend relevant für die Funktion unserer Zellen. Wir erinnern uns, Energieerzeugung, Entgiftung eben von heute und Erneuerung, das sind die Zellkompetenzen. Also die brauchen wir alle drei wirklich in voller Kraft, sonst haben wir die alte funktionsarme Zelle. Also wichtiges Thema. Und es gibt zwei große Player in der Entgiftung. Zwei große Achsen, über die wir sprechen wollen. Das eine ist die Ubiquitin-Proteasom-Achse, das Proteasom-System. Das zweite ist das autophagische lysosomale System. Also diese zwei zusammenarbeitenden Mechanismen sind unsere Müllabfuhr, die da vorfährt. Und das eine ist eher Sondermüll, das andere ist eher Sperrmüll, wenn man es so analog jetzt einmal sagen kann.
Okay, also bei dir kriege ich ja immer einen Kurs in wissenschaftlicher Sprache. Jetzt schon wieder Ubiquitin, Proteasomsystem und das autophagische lysosomale System. Und du hast gesagt, das eine ist Sperrmüll, das andere ist Sondermüll. Womit wollen wir anfangen? Eins von beiden musst du uns mal näher erklären. Fangen wir mal mit dem Sperrmüll an.
Ja, fangen wir mit den Proteasomen an. Also das ist sozusagen, ja, es ist schwierig, hier solche Definitionen zu wählen, immer ein bisschen unwissenschaftlich. Aber ich sage mal so, es ist vielleicht das kleinere, ein bisschen unwichtigere System. Trotzdem, wenn es nicht funktioniert, sind wir auch ganz traurig. Also es ist schon alles im Körper, alles im Organismus, was nicht funktioniert und unsere Zellkompetenzen schädigt, ist schlecht. Aber fangen wir mal mit dem kleinen Bruder des Müllentsorgens an, die Ubiquitin-Proteasom-Achse. Also wie funktioniert hier diese Geschichte? Was wird da überhaupt gemacht? Die Proteasomen, die sind kleine Zylinderchen, zylinderförmig tatsächlich, und die sind wie kleine Mülleimer. Da kann man also Zeug, was man nicht braucht, was man nicht mehr braucht, kann man da hineinwerfen. Und was kann man hineinwerfen in einen Mülleimer? Ja, vielleicht analog eben zum Haushalt. Der Mülleimer hat eine begrenzte Größe. Ja, das heißt, man kann schon einmal was schön da reinschmeißen, aber naja, ein Auto zum Beispiel geht jetzt nicht rein, ja, in den Mülleimer. typischerweise. Und so ähnlich ist es mit der Proteasomen-Geschichte. Ein Proteasom kann Proteine, ja, und Proteinbestandteile und solche kleineren Geschichten aufnehmen und wieder auseinander häckseln und recyceln. Weil ganz wichtig im Organismus, das wissen wir auch aus vielen anderen Aspekten schon, es wird ja nichts weggeschmissen. Also so richtig, normalerweise. Normalerweise bemüht sich ja der Organismus immer, dass er Sachen, die er nicht braucht, schon irgendwie wieder recyceln und so weiter. Und hier sehen wir das auch. Das Proteasom, das kriegt also mal ein Protein da reingeworfen, das häckselt das auf und dann hat das Protein, ist wieder in seine Aminosäuren und zerkleinert, ne? Und kann wieder in Peptide und weitere Proteine dann wieder wiederverwertet werden. Ja, so kann man es einmal grob umreißen.
Also da klappt das Recycling deutlich besser als bei unserer städtischen Müllabfuhr, das muss man schon sagen. Das wird auch wirklich konsequent recycelt. Und die zweite, die autophagische, lysosomale Müllentsorgung, wie funktioniert das?
Ja, das ist natürlich dann für die großen Brocken eher gedacht. Aber ich habe eigentlich jetzt mich gewundert, dass du mich gar nicht fragst, woher die Proteine jetzt wissen, dass die da reinkommen in den Mistkübel, in den Mülleimer, sagt man in Deutschland. Woher die das wissen? Also, weil stell dir vor, wir werfen jetzt da ein gutes Protein rein, das brauchen wir ja noch.
Okay, aber ich dachte, das wird ja recycelt, dann ist es doch wieder da.
Ja, aber ein gutes, das man noch braucht, das möchte man sich ja vielleicht aufheben, oder?
Ja, okay. Also, gut. Also, ich stelle dir jetzt die Frage, woher wissen die Proteine eigentlich, dass sie da rein müssen? In die Proteasome.
Sie werden natürlich nicht ganz freiwillig hineingehen, sie müssen hineingeworfen werden, und zwar von den Chaperonen. Chaperon heißt auf Englisch Gouvernante, also auf Deutsch Gouvernante, Englisch Chaperon. Und diese Gouvernanten, die schauen sich die Proteine an, ob die eh in Ordnung sind. Und nur wenn jetzt ein Protein zum Beispiel nicht in Ordnung ist, fehlgefaltet ist oder beschädigt ist, dann zum Beispiel durch Oxidation oder so beschädigt ist, dann werden die markiert mit der Ubiquitin-Markierung. Deswegen heißt es Ubiquitin-Proteasomsystem. Und nur mit dem Ubiquitin-Schwänzchen dran können es dann rein in den Mülleimer.
Die Chaperone sind so eine Art Qualitätskontrolle und sagen, genau. Check, dann wird es durchgewunken und wenn da irgendwie was drankommt, kommt dann dran, Sondermüll ab ins Proteasom.
Genau so ist es.
Hab ich doch verstanden.
Genau so, perfekt zusammengefasst wie immer. Aber jetzt, du warst ja schon so neugierig auf
ja, die... Ja, das autophagisch-lysosomale System. Ich war so froh, dass ich das wieder aussprechen konnte.
Also das ist jetzt wirklich für die dicken Fische. Es geht darum, hier können wirklich ganze Zellorganellen können hier verarbeitet und recycelt werden. Also da kann man wirklich groß angreifen. Da kann man ein ganzes Mitochondrium kann man da reinschmeißen in so ein Autophagosom, wie sie sich dann nennt. Grundsätzlich einmal kann man sich vorstellen, dass wenn man so einen großen Brocken, zum Beispiel aggregierte Proteine oder ein Mitochondrium so, wenn man das loswerden will, das ist ein bisschen ein Prozess. Das heißt, das muss man erst einmal verpacken in eine Art Müllsäckchen. Ja? Das ist also dieses stülpt sich dann rund um diesen Brocken, ja, und scheidet den einmal ein. Und dann haben wir das einmal unter Dach und Fach. Und dann muss es aber irgendwie halt auch klein gehäckselt werden. Beim Proteasom machen das so kleine Proteinscheren an der Wand des Zylinders. Das hier braucht ein bisschen Hilfe noch. Das Autophagosom, das braucht noch das Lysosom zusätzlich, um das zu ermöglichen, diese Verdauung, diese Kleinhäckselung, dieses Recycling. Ja.
Und das Lysosom, ist das Gebilde, was den Müll umhüllt, wo der eingeschlossen wird? Oder?
Ja, sozusagen, erst schließt man ein und dann ist einmal eingetütet, ja, tatsächlich. Und dann muss aber die Häckselerei losgehen. Und da braucht man das Lysosom, das kommt extra und verschmilzt sich dann mit diesem Eingeschiedenen, das wird dann zum Autophagolysosom und dann haben wir alles miteinander beisammen und haben dann die Möglichkeit, eben hier auch diese Bestandteile der Zellen, diese Zellorganellen zu verdauen, aufzutrennen. Da ist alles drin, von da kann man, also Fettsäuren können da gespalten werden, Proteine. Also in so einem Lysosom ist für jedes Makromolekül ist der richtige Spaltapparat drinnen. Und dann geht es da los und es wird aufgehäckselt und gleichzeitig hier dann auch wieder ja, verwertet, wie am Wertstoffhof, kann man sagen. Also so ein Lysosom ist vielfältig, hat vielfältige Funktionen.
Also, nochmal zusammengefasst, das eine sind die Proteasome, das sind quasi die Riesenmülleimer. Da schmeiße ich was rein, was vorher markiert worden ist von den Chaperonen. Und das andere, wie du schon gesagt hast, der quasi der Sperrmüll, das sind die großen Müllwagen. Ne? Da wird die füllen diese großen Organellen oder was immer das ist. Und dann kommen die Lysosomen, die verschmelzen mit der Membran und die, da sind alles so kleine Scheren drin und die schneiden das alles auseinander, sodass es dann wieder als Rohstoff zur Verfügung steht.
War also perfekt erklärt. Es gibt dann noch bei dieser Makroautophagie, wie man es auch nennt, also die autophagisch-lysosomale Achse hat drei Arten, wie sie arbeitet. Das eine ist eben Makroautophagie, das ist das, was wir gerade besprochen haben. Das ist so wichtig und so irgendwie das Hauptding, dass alternativ oft dazu einfach Autophagie gesagt wird. Aber das ist eigentlich Makroautophagie. Es gibt dann noch Mikroautophagie, das ist, wenn ein kleineres Teilchen direkt mit dem Autophagosom oder mit dem Lysosom oder so verschmilzt, also so direkt, ohne dass man da jetzt ein Riesengedöns macht mit Umhüllung und so. Also wenn sich das direkt da so reinstülpt, reinschmilzt, das ist dann Mikroautophagie. Und dann gibt es noch die Chaperon-vermittelte Autophagie. Das kennen wir auch schon. Ne? Die Chaperone, die kennen wir. Die können sozusagen dann auch tätig werden hier und auch in diesem Spiel mitspielen. Das sind ja die Proteasome mit dem Material versorgen, aber die können hier auch mitspielen. Also das ist ganz interessant. Und das sind die drei Arten der Autophagie. Was ich noch erwähnen wollte, ist, dass das schon wirklich wichtig ist, Autophagie, nämlich nicht nur für die Zellgesundheit, das haben wir jetzt natürlich eh schon verstanden, als Kernkompetenz der Zelle ganz, ganz relevant, aber es gab zwei Nobelpreise für diese Geschichte. Also 1974, ziemlich lange her, hat ein belgischer Wissenschaftler, der Christian de Duve, den Nobelpreis erhalten, weil er die Lysosomen überhaupt entdeckt hat. Der hat das erstmal gesehen, dass die überhaupt gibt, aber ehrlich gesagt ziemlich wenig Ahnung gehabt, was die machen. Nur gesehen, die gibt es und das war schon der Nobelpreis. Also das war offensichtlich damals schon eine Riesengeschichte. Und dann vor kurzem, 2016, Dr. Osumi aus Japan, dann wieder Nobelpreis, nämlich für die Funktion der Lysosomen. Also was machen die eigentlich? Das, was wir gerade besprochen haben. Also das ist relativ neues Wissen, weil wenn du sagst Nobelpreis 2016, er hat es, glaube ich, dann rausgefunden, so 2008, 2009. Also das wissen wir noch gar nicht so lange, 15 Jahre, wie das eigentlich funktioniert. Das ist nicht so altes Wissen, finde ich.
Ja. Aber Nobelpreis zeigt ja auch, das ist im Zentrum der Forschung und Forscher beschäftigen sich damit ganz intensiv und kriegen eben auch bahnbrechende Ergebnisse, sonst würden sie ja nicht den Nobelpreis bekommen.
So ist es, ja. Ist immer ein guter Marker, wenn was wirklich für die Menschheit halt hochrelevant ist, wird halt oft einmal der Nobelpreis für Medizin, der deutet schon darauf hin, dass das schon tragwertig ist natürlich, sehr tragwertig.
Also das, was du uns jetzt gerade beschrieben hast, ist quasi so im Großen und Ganzen so die Müllabfuhr unserer, also die zelluläre Müllabfuhr. Und in deinem Buch, das fand ich schon sehr bildhaft, hast du geschrieben, Altern ist der Streik der zellulären Müllabfuhr. Was meinst du damit?
Man kann auch noch einmal einen Schritt zurückgehen und sagen, nicht nur das Alter braucht die zelluläre Müllabfuhr so dringend, es ist auch sogar, wenn wir als Embryo heranwachsen, schon wichtig. Also nur, dass man sieht, wie tragwertig das wirklich ist. Nämlich der Abbau der Schwimmhäute zwischen unseren Fingern. Weil ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt vielleicht. Aber als Embryo, wenn wir heranwachsen, sind die Finger ja zusammengewachsen. Und erst später gehen sie auseinander. Und dieses Auseinandergehen der Finger ist auch vermittelt durch den Abbau der Zellen dazwischen und das ist auch Autophagie live. Also man sieht, das begleitet uns wirklich vom Anfang bis zum Ende, aber Gerd, du hast völlig recht, das Altern ist der Streik der zellulären Müllabfuhr und wir sehen natürlich verschiedene Probleme in diesen Funktionen der Müllabfuhr, die das Alter mit sich bringt. Das erste Problem ist einmal, dass die überfordert wird. Das hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an, aber es ist sozusagen so, dass die einfach nicht mehr hinterherkommt. Also es entsteht viel an Abbau, zu abbauenden Stoffen, und es ist problematisch, diesem Ansturm an Schmutz, Dreck, Müll Herr zu werden. Das ist nicht so einfach. Und ein Thema sind eben die Chaperones, die Probleme haben. Können wir noch ein bisschen ausführen gleich, wenn du magst. Und dann gibt es natürlich auch die Lysosomen, die Probleme haben. Und diese zwei, die kämpfen. Die kämpfen einfach, je älter wir werden, desto mehr schwimmen die und haben Probleme, diese Müllabfuhr aufrechtzuerhalten in der gewohnten Effizienz.
Ah, wenn du mir jetzt den Ball schon zugespielt hast und sagst, wir können über die Chaperone noch weiter sprechen, warum schwimmen die? Also was sind die Probleme der Chaperone im Alter?
Ja, man kann das ein bisschen jetzt vorgreifen, aber es ist sozusagen schon so, dass man sucht natürlich fanatisch hier nach Ansatzmöglichkeiten für Therapien. Ja. Und es ist interessant, dass wenn wir älter werden, dann haben wir mehr Chaperones zur Verfügung. Das heißt, der Forscher denkt natürlich sofort, Probleme in der Müllabfuhr, Chaperones sind super wichtig, sowohl für das Proteasom als auch für die lysosomale Geschichte, Chaperone vermittelt die Autophagie. Da muss irgendwas sein mit den Chaperones. Jetzt sehen wir in der Wissenschaft, wir haben aber eigentlich mehr Chaperones. Was ist da los? Ja? Und es hat sich dann gezeigt, die Art und Weise aber, wie die Chaperones ihre Arbeit tun, nämlich da gibt es spezielle Rezeptoren an den Lysosomen, die man braucht, um das Chaperon andocken zu lassen, dass es zum Beispiel hier die Chaperon-vermittelte Autophagie vermitteln kann. Man muss dazu sagen, das ist ja ein Drittel der Autophagie, ist Chaperon vermittelt. Also das ist jetzt nicht so wenig. Ja? Alle denken über die Makroautophagie, super, ja, ist natürlich der größte Player, aber ein Drittel ist nicht wenig. Und wenn das nicht mehr ordentlich funktioniert, ist schlecht. Und diese Rezeptoren, die aber das ermöglichen, die verlieren wir. Die werden wenig und wenn man eben auch in einem Mausexperiment jetzt diese Rezeptorensituation aber stabilisiert, das kann man durch genetische Veränderung in den Mäusen, ist das möglich, sehen wir sofort, top, wir haben wieder eine funktionierende Müllabfuhr. Also man sieht, das scheint ein wichtiges Problem zu sein, dieser Verlust an diesen Rezeptoren am Lysosom. Warum der passiert, ist schwierig zu sagen. Man kann es eben genetisch manipulieren, aber das ist natürlich eben, ja, in der Maus spitze, aber im Menschen natürlich immer noch ein bisschen Zukunftsmusik.
Aber wenn diese Müllabfuhr nicht mehr richtig funktioniert, hat das ja mal eine ganz banale Auswirkung auf die Funktion unseres Körpers und generiert Krankheiten. Und eine dieser Krankheiten ist ja Alzheimer. Ne? Willst du uns noch mal ein bisschen mitnehmen, wie Alzheimer genau entsteht und was das mit der zelleigenen Müllabfuhr zu tun hat?
Ja, also Alzheimer ist eine Amyloidose, Krankheit auch zum Teil oder zum Großteil auch damit in Verbindung, dass wir Amyloid-Plaques extrazellulär haben. Das ist eigentlich was super lange schon beforscht wird. Gleichzeitig haben wir Taufibrillen und Probleme intrazellulär. Das heißt, wir haben hier wirklich Müllablagerungen als Thema außerhalb der Nervenzelle des Gehirns und innerhalb der Nervenzelle. Das heißt, zweierlei Müllprobleme. Also nicht nur innen der Zelle, sondern wirklich also überall. Die Zelle ist komplett zugemüllt. Also sowohl innen als auch außen. Das heißt, wir sehen, dass die Müllabfuhr hier wirklich Probleme hat und eigentlich, also ihre Aufgabe gar nicht mehr erfüllt. Ja. Und da kommt es zu diesen Plaque-Ablagerungen, Amyloid-Plaques eben oder den Taufibrillen. Also Beta-Amyloid-Plaques haben viele schon mal gehört vielleicht sogar. Es wird immer wieder darüber geredet, auch in der Presse. Und wenn man halt sagt, wie wahrscheinlich ist es, dass man sowas bekommt, eben eine Veranlagung zur Anhäufung dieser Plaques, dann gibt es da das ApoE4-Gen. Ja, das ist Allel, über das viel geredet wird. Ich glaube, der Liam Hemsworth war jetzt damit irgendwie in der Presse vor kurzem, der dürfte eine genetische Prädisposition entdeckt haben. Also es ist immer wieder ein Thema. Also wenn man dieses Allel hat einmal, ich glaube, wir haben in einer anderen Folge schon mal drüber geredet, wenn man es einmal hat, dann hat man ein vierfach erhöhtes Risiko für Alzheimer-Entwicklung, und wenn man homozygot ist, das heißt, wenn man zwei von diesen Allelen hat, ist es sogar über zehnfach, also vielleicht sogar zwölffach oder so erhöht. Gibt es immer wieder unterschiedliche Reports. Aber wir haben es in der Folge 2 schon einmal glaube ich, schon mal besprochen.
Da haben wir auch schon über das Thema Epigenetik gesprochen, dass also jetzt nicht jedes Gen, was wir so haben, auch dementsprechend an- und ausgeschaltet wird. Aber wie ist der Zusammenhang? Warum haben diese Menschen ein höheres Risiko, Alzheimer zu entwickeln? Das ist ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, du weißt, ich bin ja ein praktizierender Hypochonder. Ja, wenn ich jetzt also mir so einen Gentest machen würde und würde feststellen, oh, ich habe da das ApoE4-Gen auch noch homozygot, also ich habe auf beiden Chromosomen, dann würde ich mir schon Sorgen um Alzheimer machen. Und ist das berechtigt?
Also jetzt kommt die lange Erklärung, okay? Bist du bereit?
Ich bin bereit. Ich rede noch nicht dazwischen.
Das ApoE spielt eben eine wichtige Rolle bei der Regulation des Fettstoffwechsels und ist an Prozessen wie dem Cholesterintransport zum Beispiel stark beteiligt. Ja, also das ApoE gibt es in verschiedenen Varianten, da kommen wir gleich noch dazu, aber das ist die grundlegende Funktion. Es ist so etwas wie der Lieferservice für das menschliche Gehirn. Es versorgt die Nervenzellen eben mit wichtigen Nährstoffen. Und ein wichtiger Bestandteil ist die ungesättigte Fettsäure. Das brauchen die Nervenzellen für ihre Membranen. Auch andere ungesättigte Fettsäuren wie die Endokannabinoide werden dort umgewandelt und aus diesen ungesättigten Fettsäuren produziert. Also Botenstoffe sind ein Thema und zahlreiche Funktionen des Nervensystems werden da reguliert und gesteuert. Auch das Immunsystem ist involviert, Entzündungsreaktionen. Also es ist ein tragweitiges Molekül. Es ist sehr wichtig, dass wir das haben. Dieses wie so eine Art Lieferdienst, kann man eben sagen. Ja? Also das sorgt dafür, dass wir genug Material haben in unseren Neuronen, um gewisse, also um viele Dinge zu tun. Ja, und das ApoE4 lädt eben ab an einem Membranrezeptor Sortilin in die Nervenzellen. Das heißt, die Zelle hat den Rezeptor rausstehen, Sortilin, und dann kommt das ApoE daher und sieht das und kann durch diesen Rezeptor die Ladung dann droppen, die Ladung dort ablegen. Ja? Also das ist ein Zusammenspiel wieder. Und dann stülpt sich das in die Zelle ein und die Zelle hat die Ladung zur Verfügung. Endozytose nennt man den Vorgang. Also ApoE4 mit Sortilin, wichtiger Zusammenspiel für die Hirngesundheit. Weil wenn das nämlich nicht funktioniert, dann haben wir einfach zu wenig Nährstoffe, zu wenig ungesättigte Fettsäuren, die Zellen verkümmern und sind anfällig für Entzündungsreaktionen und im weitesten Sinne auch für das Absterben. Und jetzt gibt es ganz neue Wissenschaft aus Berlin. Spannende Arbeitsgruppe, Dr. Antonio Azzaro hat da publiziert, warum eben diese ApoE4-Variante, ja, warum die so gefährlich ist. Und die E3-Variante ist ja die häufige, die eigentlich die meisten Leute haben zum Glück, und wo diese Endozytose, also dieses Droppen der Ladung, dieses zur Verfügung stellen der Ladung, problemlos funktioniert. Also das Sortilin bindet die Fettsäure und das funktioniert super und man kann das dann verwerten, die Neuronen können das verwerten. Aber wenn man jetzt die ApoE4-Variante hat, ja, dann, also diese, man muss dazu sagen, das Sortilin, das wird dann wieder Endozytose passiert, das wird in die Zelle reingeschleust, muss aber wieder zur Oberfläche zurückkommen. Ja, das muss immer, so ein Kreislauf. Das passiert tausende Male in der Stunde, ja, die ganze Zeit pro Minute, also man kann sich vorstellen, das ist ein ewiger Fluss. Und es muss einfach immer wieder was Sortilin an der Oberfläche zur Verfügung stehen. Also wenn das ApoE4 aber hier den Transport mediiert, dann verklumpt der Rezeptor, ja, kann nicht an die Zelloberfläche zurückkehren. Das heißt, wir haben dann tatsächlich mit der Zeit zu wenig Rezeptoren oben die Ladung abnehmen können. Und dann haben wir das Problem, dass wir eben die Nährstoffversorgung zum Erliegen bringen und das Gehirn hier geschädigt wird. Und ja, das ist eigentlich die ganz neueste Erkenntnis, wie dieses ApoE4 sich negativ zutage fördert. Ja? Also warum das so problematisch ist.
Okay, aber ja, nicht alles in Stein gemeißelt, also selbst ich muss mir, wenn ich das ApoE4 hätte, nicht so viele Gedanken machen.
Nein, es ist wie gesagt keine Garantie, dass man jetzt irgendwie krank wird. Ganz im Gegenteil, es gibt viele, die ApoE4-Träger sind, die nie krank werden. Es gibt genauso viele Menschen auch, die gar keine Allele haben, also gar nichts, also ApoE3-Träger sind und die trotzdem krank werden. Also ist ganz, ganz, ganz entscheidend, wie leben wir unser Leben. Also der Lifestyle ist es, der hier viel mehr noch Ausschlag gibt als diese Prädisposition. Aber witzig ist eben, dass man jetzt ziemlich genau weiß, wie diese Dinge halt funktionieren. Also dieses ApoE3, E4-Problem versteht man immer besser. Und ja, ich kann nur immer wieder appellieren, ich habe in der letzten Folge auch wieder gesagt, bei der Seneszenz, der Lifestyle ist alles, weil gesunde Ernährung, Sport und Schlaf helfen mit der Autophagie, mit der Müllentsorgung unserer Zellen. Und das ist eigentlich wirklich der Appell, vor allem der Schlaf. Da haben wir ja das lymphatische System, über das haben wir auch schon mal geredet, wo wir wirklich dann reinigend eingreifen können und hier wirklich klar Schiff machen können. Während wir schlafen, reinigt sich das Gehirn ja durch das lymphatische System. Das sind große Alzheimer-Modulatoren. Ja, also da kann ich eben nur sagen, Lifestyle ist alles, genetische Prädisposition. Aber ja, ganz frühe Folge, glaube ich mal, habe ich gesagt, gell, 20% von unserem Healthspan wird von der Genetik gesteuert und 80% von uns selbst, wie wir das Leben leben. Das heißt, auf keinen Fall hier die Flinte ins Korn werfen oder irgendwie verzweifeln. Nein, lieber eben Fokus auf das, was wir beeinflussen können, Fokus auf Lifestyle und die anderen Faktoren in der Langlebigkeitspyramide.
Wir wissen ja, dass die Informationen, die wir von dir kriegen, Dominik, immer ganz dicht sind. Also wer nochmal über das lymphatische System was hören will oder sehen will oder auch über die Rolle des Schlafs, das haben wir in Folge 2 gemacht. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schaltet nochmal in die Folge 2 rein. Da könnt ihr euch darüber nochmal informieren, wie wichtig auch der Schlaf ist, zum Beispiel um Alzheimer-Erkrankungen vorzubeugen. Und dann wichtiger noch als das, was uns die Gene mitgegeben haben. Aber lass uns nochmal zurück zur Müllentsorgung kommen. Gibt es denn jetzt Erkenntnisse, wie im Alter diese Systeme streiken? Also was machen sie? Wir haben uns ja das Thema Alzheimer angeschaut. Aber was passiert generell jetzt mit der Müllentsorgung, die da streikt? Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen?
Ja, wir haben schon gehört, gell, über die Chaperones und ihre Probleme. Aber auch Ubiquitinierung läuft weniger gut und weniger solide ab. Das heißt, die Proteasomen sind bereit zum Aufnehmen von Unrat und werden aber nicht ordentlich bestückt, weil die Ubiquitinierung Probleme macht. Wieder eigentlich ein Chaperone-Thema. Also Chaperones, wir merken schon, die sind hier ein bisschen anfällig. Ja? Die sind im Fokus der ganzen Sache zum Teil. Dann Lysosomen sind das Thema. Das heißt, wir haben Lysosomen, die sind verstopft. Da sammelt sich Unrat an in den Lysosomen, der nicht mehr recycelt werden kann. Durch das wird das Lysosom verstopft und kann seine Arbeit nicht mehr ordentlich ausführen. Dieses sich anhäufende Material nennt man auch Lipofuscin. Und hört sich kompliziert an, trotzdem kennt es jeder eigentlich. Das sind die Altersflecken, die man an der Haut sieht zum Beispiel. Das ist Lipofuscin. Und das haben wir aber nicht nur an der Haut, sondern das haben wir im gesamten Organismus. Das ist unrecycelbarer Müll. Ja.
An der Haut kann man die ja weglasern, diese Altersflecken.
Genau. Aber dieser unrecycelbare Müll, der ist halt auch in den Nervenzellen und in den Muskelzellen und überall drinnen. Und da kommen wir natürlich mit dem Laser nicht mehr hin.
Nee. Kriegt man die denn, diese innerlichen Altersflecken? Gibt es Chancen, die wieder wegzukriegen?
An der Haut meinst du?
Nein, innerlich. Also du hast jetzt gesagt, an der Haut, wissen wir ja, könnte man lasern lassen. Aber ich glaube, an der einen Stelle laserst du, an der anderen Stelle kommen sie wieder raus. Aber was ist jetzt mit diesen, praktisch mit diesen inneren Altersflecken, die wir in unseren Organen, Nervenzellen, Muskelzellen bekommen?
Ja, es ist tatsächlich ein Problem, weil die Lysosomen, die hier verstopft sind mit Lipofuscin, die sind einfach funktionslos und denen kann man auch nicht mehr so leicht irgendwie helfen. Also da ist das Ende der Sache ein bisschen erreicht, das Ende der Fahnenstange. Und natürlich haben wir genug Ersatz. Lysosomen zur Hand, weitestgehend, aber das ist kein leichtes Problem, diese Lysosomen hier irgendwie wieder fit zu kriegen, ist schwierig. Also wir haben noch mehrere Probleme tatsächlich, nicht nur die Lysosomen, wir haben auch die Monster Mitochondrien. Möchtest du über die was hören?
Ja, natürlich möchte ich dazu was hören. Er hat mich jetzt schon genug frustriert, dass wir so über diese inneren Altersflecken, also die verstopften Lysosomen, nicht so viel machen können. Monster Mitochondrien, da sind wir doch wieder bei Horrorfilmen.
Wir haben ein lysosomales Problem natürlich im Alter, die Verstopfung mit Lipofuscin. Wir haben aber gleichzeitig ein Problem mit riesigen Mitochondrien, weil die ihre Fähigkeit, sich zu teilen, verlernt haben. Das heißt, die generieren, normal hat man ja diese Dynamik, ne, haben wir darüber geredet, Mitochondrien-Dynamik, diese Fusion, Teilung, das ist ja alles so immer wie ein Tanz. Im Alter kann es dann dazu kommen, dass diese zerstörten Mitochondrien nicht mehr sich teilen lassen und plötzlich riesige Strukturen ausformen. Und die kann man dann einfach mit der Autophagie auch nicht mehr handeln. Die kann man dann kaum mehr unterbringen und in das Phagosom irgendwie einspeisen. Genauso kann es aber eben wieder sein, dass man dann einen Teil von einem so einem super oxidierten, kaputten Mitochondrium auch wieder im Lysosom findet, weil das dort wieder in den ewigen Altstoffhof eingeführt werden muss, weil man es auch nicht mehr recycelt bekommt. Also das ist ein Riesenproblem. Die Mitochondrien, die hier quasi für die Ewigkeit dann uns sozusagen im Magen unserer Zelle liegen. Und andere Verklumpungen, also wir haben ja ein paar Mal schon geredet über Aggregate, Proteinaggregate. Das kann auch ein Problem werden. Da gibt es sogar die zweithäufigste Alzheimer-Version, Demenz-Version. Also es gibt ja die Demenz, also Alzheimer ist ja für uns irgendwie gleich mit Demenz immer, gell? Aber es ist nicht ganz scharf, weil eigentlich gibt es 50 verschiedene Demenzarten. Und Alzheimer ist nur die weitaus häufigste. Aber die zweithäufigste Demenzart ist eigentlich die Lewy Body Demenz. Das heißt, Lewy Bodies sind auch Probleme der zellulären Entgiftung, der zellulären Müllabfuhr. Das sind nämlich verklumpte Alpha-Synukleine, die dann so richtig große Aggresome formieren und die auch wieder in der Zelle herumkugeln und auch wieder Unrat darstellen. Also wir merken schon, wir haben Lipofuszin, wir haben Aggresome, wir haben Riesenmitochondrien, die eigentlich dann auch wieder unsere Lysosomen verstopfen und überfordern. Wir haben Chaperones, die irgendwie ohne Rezeptor auskommen müssen und manchmal die Ubiquitinierung ein bisschen verlernen. Also da haben wir ein ganzes Set an Problemen in der Müllabfuhr.
Ja, lass mich das nochmal sortieren. Also du hast ja eben schon erklärt, dass der klassische Alzheimer, also eine der häufigsten oder die häufigste Demenzerkrankung, ja durch diese Beta-Amyloide im Gehirn entsteht. Und diese Lewy-Body-Demenz, diese Verklumpungen, sind die auch im Gehirn oder sind die überall im Körper? Oder wie kommt es, dass dadurch eine Demenzform entsteht?
Ja, die ganzen Probleme, die ich gesagt habe über die zelluläre Müllabfuhr, die sind natürlich überall im Körper präsent. Ja. Der Unterschied ist eben nur, dass wenn eine Zelle sich sehr schnell teilt, dann hat es einfach keine große Problematik oder sehr schnell regeneriert. Weil also so eine Zelle wie im Darm oder in der Haut, die teilt sich schnell, die ist schnell da, die ist schnell wieder weg. Ja? Aber wenn wir an Zellen denken, wie unsere Nervenzellen, die ja oft genauso alt sind wie wir selber, dann kann man sich schon denken, oder Herzmuskel oder so, dass dort natürlich das Entsorgungsproblem schon ein massives ist, weil die Zelle selbst alt wird. Also die bleibt uns lange erhalten und die muss natürlich theoretisch dieses Entsorgungsspiel gut im Griff haben. Also da sehen wir natürlich, dass das in den Neuronen, unseren Gehirnzellen, ein richtig großes Thema ist, deshalb. Ja, also sonst grundsätzlich ist das Problem schon im ganzen Organismus, fällt halt nicht so ins Gewicht, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Das ist eigentlich das Thema. Und zu Lewy Body wollte ich noch sagen. Lewy Body Demenz habe ich ja gesagt, gell? Aber sie sind auch bei den Parkinson-Patienten findet man auch die Lewy Body Demenz sehr stark und findet man auch die Lewy Bodies. Das heißt, hier haben wir auch wieder eine Müllabfuhrkrankheit, die also abseits der Demenz noch ein Riesenthema ist. Parkinson ist ja auch nicht so selten.
Ja. Aha, also Parkinson hat auch was mit Lewy Bodies zu tun.
Ja.
Na, interessant.
So ist es, so ist es.
So, jetzt muss ich nochmal die Prozesse nachverfolgen. Im Alter spielen die Lysosomen eine große Rolle, weil die durch Alterspigmente praktisch verstopft werden, ja, die inneren Altersflecken, die wir haben. Und damit kommen die Lysosomen mit ihrer großen Müllabfuhr nicht mehr hinterher, können den ganzen Zellmüll nicht mehr so abbauen, wie sie das in der Jugend gemacht haben. Und dann hattest du auch noch die Chaperone erwähnt, die dann immer mehr werden. Aber ich vermute, das läuft dann so ähnlich wie bei Diabetes 2 mit der Insulinresistenz. Plötzlich hast du viel Insulin,
genau,
im Körper, hilft aber nichts mehr. Ne?
Richtig.
Ja. Mhm. Was passiert dann mit den Chaperonen im Alter?
Ja, wir haben es kurz vorher schon erwähnt. Also die Idee wäre natürlich, diese Rezeptorensituation zu verbessern an den Lysosomen, um die Chaperones wieder die Möglichkeit zu geben, anzudocken. Das hat man bis jetzt aber nur in der Maus geschafft.
Okay, also wir haben es gesehen, die Lysosomen, wenn die verstopft sind, können sie nicht mehr so an der Zellmüllabfuhr arbeiten, aber irgendwie haben sie ja noch mehr Aufgaben da und da passiert ja noch mehr im Alter, insbesondere ja auch im Nervengewebe.
Ja, also der lysosomale Komplex ist extrem spannend, muss man wirklich sagen, weil was noch wirklich interessante Funktionen sind, die man vielleicht nicht denkt, die bunkern auch Aminosäuren, weil die haben ja diese Situation, die haben ja das ganze Zellmaterial zur Verfügung. Das heißt, an Ort und Stelle wird da mal ordentlich recycelt und die haben natürlich dann auch Aminosäuren und Ionen, die sie da aus ihren Zellbestandteilen, aus ihren Fragmenten dann hier gewinnen, haben die Lysosomen zur Verfügung und wissen eigentlich als aller einzigste und erste Zellsensor, kann man sagen, was haben wir eigentlich zur Verfügung an Material? Also was ist da? Haben wir einen Überschuss oder einen Mangel an irgendwas? Ja, das wissen die Lysosomen, weil die natürlich hier direkt an der Quelle unter Anführungszeichen sitzen. Das heißt, mit diesem Wissen, das die Lysosomen hier haben, können sie natürlich wieder teilnehmen an anderen Regelkreisen, indem sie nämlich zum Beispiel den mTOR-Signalweg informieren. Also wirklich spannend. Die lysosomale Sensorik ermöglicht uns also hier, diese Chemosensorik, dass wir den mTOR-Signalweg informieren darüber, ob wir viel oder wenig Material, Nährstoff etc. zur Verfügung haben oder nicht. Und mTOR, wir haben schon ein paar Mal darüber geredet, ist ja anabol, ist ein anaboler Signalweg. Das heißt hier, wenn wir zum Beispiel aus den Lysosomen hören, wenn mTOR mitkriegt, boah, die haben viel Material, die Zelle ist super versorgt, dann wird mTOR anspringen und wird anabole Regelkreise aktivieren.
Hilf mir nochmal, du kennst dich ja auch wahrscheinlich mal damit aus, was diese einzelnen Begriffe so wirklich zu sagen haben. Also was ist mTOR nochmal ganz genau, wo kommt der vor? Da brauche ich nochmal ein bisschen Aufklärung.
Also mTOR, wie gesagt, anaboler Signalweg, hört sich prinzipiell schon mal gut an, weil anabol heißt ja aufbauend. Ja?
Okay.
Aber im Sinne der Langlebigkeit nicht so gut, weil wir wissen, dass wir, wenn mTOR aktiviert ist, stark aktiviert ist, eigentlich langlebigkeitsmäßig zellgesundheitlich nicht so profitieren davon. Das heißt, wir sollten schauen, dass wir diesen mTOR-Signalweg eher an der kurzen Leine führen. Ja, das wäre mal ein wichtiger Punkt.
Also nicht aktivieren, und, sondern versuchen, dass das immer inaktiv bleibt, irgendwie möglichst.
Ja, es ist wie in der Biologie oft, es ist nicht ganz so schwarz-weiß. Wir brauchen natürlich auch mTOR bis zu einem gewissen Maß schon auch für viele Vorgänge in unserem Organismus. Aber wenn wir es jetzt mal so aus der, ja, wenn wir mal versuchen, dass wir es schwarz-weiß sehen, dann würde ich sagen, mTOR sollte eher ruhig geführt werden. Eher ruhig. Weil zum Beispiel eben durch Fasten wird ja auch das Gegenteil von mTOR bewirkt. Das heißt, wir haben AMPK-Aktivierung. Ja? Das heißt, AMPK ist der Regelkreis, der für die Mangelversorgung eher steht. Das heißt, wir haben hier Adenosin-Monophosphat-abhängige Kinase. Wir wissen, Adenosin-Triphosphat ist die Energiewährung unserer Zelle. Das Adenosin-Monophosphat-abhängige Kinase-System ist also eine Sensorik dafür, dass wir wenig Energie, wenig Material zur Verfügung haben, zum Gas geben. Das mTOR-System hat eher wieder die Sensorik, dass es sieht, aha, da ist viel da, da können wir jetzt angreifen. Und diese zwei Player sind Gegenspieler, kann man sagen. Und wenn wir jetzt fasten, dann wird eben AMPK aktiviert und alles Anabole, alles Aufbauende wird gebremst. Das heißt, wir versuchen das, was wir haben, optimal zu nutzen. Das heißt, die Autophagie wird angeheizt. Wir versuchen, dass wir unsere Zellen vom Recycling-Sektor her optimal führen, dass wir alles, was wir haben, optimal verwenden. Da wird dann kein Fett aufgebaut, da wird kein Zucker, kein Glykogen irgendwie eingelagert oder so, sondern da wird wirklich verwendet, was da ist. Und das ist eben langlebigkeitsmedizinisch sinnvoller als eben der mTOR-Signalweg, der eher dieses Aufbauende, na, dieses Wachstum symbolisiert, wo eben wir wissen, dass wir zellgesundheitlich nicht so stark profitieren werden.
Okay, du hast mir gesagt, also wenn wir mTOR ein bisschen runterreguliert haben, also ruhiger gestellt haben, AMP ist ein bisschen höher durch das Fasten, das ist ja quasi dann auch der Rohstoff, ne, für das ATP, oder?
Ja.
Und dann läuft die Autophagie schneller ab. Da kommen doch sicherlich wieder die Lysosomen ins Spiel. Wie passiert das? Also wie ist da der Zusammenhang?
Ja, genau so ist es. Also wenn wir hier Fasten, ja, oder Bewegung auch setzen, also wenn wir hier die Zufuhr an Material verringern, Fasten, oder wenn wir den Verbrauch von Energie und Material erhöhen, Sport, dann wird die Autophagie hochgefahren, dann werden Lysosome generiert, dann wird hier recycelt. Und das wissen wir ja, Zellunrat wieder in den Stoffwechsel einführen, das ist gut. Das wird uns langlebigkeitsmedizinisch einen Benefit bringen. Mhm. Ist das logisch?
Das ist in sich logisch, aber das war jetzt mal wieder eine
ist nicht easy, ich weiß, aber es macht vielleicht eben Sinn. Ja. Die Zelle will eben optimal, zellgerecht Stoffwechselprogramm fahren. Und das soll optimal ist natürlich auch ein bisschen was Aufbauendes, deswegen mTOR nur verteufeln ist natürlich auch nicht ganz korrekt. Aber tendenziell sollten wir eben schauen, dass wir eben mit dem, was wir haben, optimal verfahren. Das heißt, wenn wir natürlich das Recycling perfektionieren und mit den kaputten Zellbestandteilen, die da herumkugeln, wieder was Gutes machen, dann ist das natürlich besser, als dass, wenn wir halt kaputte Mitochondrien und kaputte Proteine herumliegen haben und wir haben aber eh einen Überfluss und sagen, hey mTOR, let's go, machen wir mal das und das, Neues, das ist einfach weniger smart. Vielleicht macht das Sinn.
Okay, also kommen wir mal zurück zur Müllentsorgung. Wenn ich jetzt richtig verstanden habe, fällt dann eine gigantische Menge an Müll innerhalb unserer Zellen an und im Alter schafft unser Körper es einfach nicht mehr, diesen Müll zu entsorgen und die Berge werden immer höher. Das ist das, was du mit dem Steig gemeint hast. Und die sind dann irgendwann so groß, dass sie kaum noch entsorgt werden können. Und dann fangen sie an, die normalen Funktionen der Zelle zu beeinträchtigen.
Es ist genauso. Es ist genauso richtig, Gerd, was du sagst. Und auch noch ein anderer Übeltäter, den man kurz am Rande, also eigentlich wäre es würdig und recht, wenn man es im Zentrum einmal erwähnt, aber vielleicht haben wir zu wenig Zeit heute. Auch das Eisen. Man glaubt immer, viel Eisen ist super. Tatsächlich ist es so, dass oft Eisenaggregate ein Problem sind, auch für unser lysosomales System. Und wir wissen aus Riesenstudien, dass ein chronisch hoher Eisenwert die Langlebigkeit reduziert. Auch aus meiner eigenen Forschung kann ich da berichten, da geht es um was anderes. Ja, jetzt haben wir heute gehört mTOR, dann haben wir gehört AMPK, jetzt wird es natürlich langsam wild. Jetzt kommt nämlich noch der HIF-Signalweg zum Tragen, Hypoxia und Usable Factor, ein persönliches wissenschaftliches Liebkind von mir, wo man aber eben auch sieht, dass Eisen hier wichtiges Thema ist, weil wenn wir Eisen in diesen Signalweg hineinwürzen als Kofaktor, dann haben wir hier durchaus eine verminderte Aktivität von dem HIF-Signalweg und auch der HIF-Signalweg ist stark proregenerativ. Das heißt hier, der Bogen auch nochmal geschlagen, zu viel Eisen ist auch nicht gut, immer ein bisschen aufpassen auf den Eisenwert. Das ist was ich meinen Patienten oft sage, weil in Österreich, Deutschland wird sehr viel Eisen verordnet, sehr schnell und oft eigentlich so, dass man es gar nicht braucht. Ja, aber das wäre nochmal ein eigenes Thema, glaube ich. Da könnte man eine Stunde drüber reden.
Okay, also HIF wird es geschrieben. Da packen wir bestimmt noch was in die Shownotes rein, was der
HIF-Signalweg
ist, damit man das auch nochmal nachlesen kann. Aber um noch auf diese Müllberge zurückzukommen, irgendwann verklumpt dieser ganze Müll und dann... Davon sind dann häufig auch so Proteine betroffen. Und wenn die verklumpt sind, dann können die doch auch noch eine Menge an Krankheiten hervorrufen, oder?
Ja, diese Amyloidosen, die eine ganz bekannte Alzheimer, die haben wir schon besprochen. Es gibt aber diverse mehr, es gibt über 50 beschrieben. Und das ist alles irgendwie zurückgehend auf Verklumpungen. Und ganz interessant eigentlich, es gibt ein Gen, das SERF, das SERF-Gen, das macht diese Verklumpungen. Das heißt, wir haben ein Gen in uns, auch überliefert über diverse Organismen und unendliche Generationen, das diese Verklumpungen bewerkstelligt. Eigentlich spannend, ne? Weil wir wissen ja aus unseren anderen Diskussionen, Gerd, wenn wir was haben, ein Gen oder irgendwas, was einfach durch die Evolution sich durchzieht, dann hat es ja immer eigentlich einen Sinn, weil sonst hätten wir es ja nicht. Jetzt eigentlich krass, oder? Jetzt haben wir da was, was diese Aggregation fördert. Ja?
Das SERF ist die Ausnahme, das ist zu nichts Nutze.
Ja, nein, das ist doch, aber sozusagen man glaubt natürlich immer, wow, diese Aggregate, die sind super schlecht und die müssen wir loswerden. Stimmt, weil die machen Krankheiten. Aber es ist auch wieder mal, und das ist diese Ambivalenz in der Medizin und der Biologie, das ist oft schwer zu greifen. Das SERF-Gen führt zu Aggregationen von Proteinen und es ist offensichtlich manchmal gut, dass man defekte Proteine aggregiert. Wie beim Zusammenkehren kann man sich das vorstellen, den Unrat einfach auf einen Haufen zusammenkehren, macht er nicht so viele Probleme, wie wenn das überall rumliegt. Und es gibt eben Proteine, die dann missgefaltet sogar gefährlich sind. Und da denkt sich offensichtlich der Organismus über die Jahrmillionen, naja, dann kehren wir es halt zusammen, dann aggregieren wir das, dann haben wir wenigstens unsere Ruhe. Dann haben wir zwar ein Aggressom, was uns im Wege ist irgendwo, aber es ist wenigstens nicht gefährlich, nicht unmittelbar gefährlich. Spannend, ne? Mhm.
Unglaublich spannend.
Es ist oft schwer zu greifen, weil es so gegensätzlich ist, gell? Aber es ist...
Ja, also insofern hat das dann doch wieder eine Funktion. Man sagt, ich muss den Müll erstmal irgendwie so zusammenklumpen, damit er nicht ganz unkontrolliert durch die Gegend
flog. Kugelt, ja. So. Ja, genau. Genau.
Wir hatten am Anfang mal über die AGEs gesprochen, wenn ich zu viel Zucker zu mir nehme. Im Prinzip verklebt der Zucker ja auch meine Moleküle. Ist das das gleiche Prinzip?
Ja, also diese Aggregation von Proteinen durch Age, AGE, Adhäsion oder eben dieses Verbinden der Age-Moleküle durch Age-Moleküle der Kollagenfibrillen, diese Versteifung, die daraus folgt, hatten wir besprochen. Das ist auch ein ähnliches Thema. Das ist auch wieder ein Müllabfuhrthema. Hier wäre es eben gut, wenn die AGEs eben entschärft werden, wenn sie nicht so sehr zu sich genommen werden, also dieses Aufnehmen von frittiertem oder gebratenem reduzieren, den Zucker überhaupt natürlich reduzieren, dass wir keine Age-Entstehung oder diese Age-Entstehung hintangehalten wird. Das wäre hier das Prinzip. Jetzt sagt natürlich einer, naja, ich will hier und da meinen Zucker essen, ich will hier und da mal was frittiertes oder gebratenes essen, richtig. Es gibt dann auch Möglichkeiten, natürlich diese Stränge wieder zu brechen, aber gleich vorweg gesagt, keine guten, keine wirklich extrem effektiven. Also da hat sich die Pharmakologie schon ein paar Mal ordentlich die Nase blutig gerannt. In diversen Studien, da sind schon einige Firmen bankrott gegangen, die an dem gearbeitet haben. Ja, das muss man wirklich auch sagen, das ist kein einfaches Problem.
Aber hier kommt schon wieder raus, wie sehr wir das alles wie das in unserer Verantwortung liegt, dass wir ein längeres Leben haben, denn ungesunde Ernährung stellt auch da wieder was mit unserem Körper an, du hast es erwähnt, diese gebratenen Fette, die da entstehen, machen uns dicke Probleme.
Ja, du hast vollkommen recht. Und bei den Ages ist es vor allem das Physikalische. Das heißt, dieses Versteifen, über das wir schon öfter geredet haben, das ist in der Haut unschön, führt zu Falten. Aber das ist natürlich im Blutgefäß oder im Herzmuskel noch ein anderes Problem. Da haben wir dann Bluthochdruck und andere Kardiomyopathien, was schwierig sind und wirklich gefährlich. Und das ist noch dazu gepaart mit einer biochemischen Situation auch, weil du hast auch Rezeptoren für die Ages an den Zellen, die sogenannten RAGE-Rezeptoren, schöner Name finde ich wieder mal, und die wiederum vermitteln auch Entzündungsprozesse und so weiter. Also wir haben hier zweierlei Themen. Ja, wir haben also eine physikalische Schädigung, ja, und wir haben aber auch wieder die Zellinteraktion mit den Ages über diese Rezeptoren, die ein Thema sind. Also noch einmal, es gibt hier keine gute Lösung. Das Einzige, was wir wirklich haben, ist Carnosin eigentlich, das sehr gut irgendwie als Nahrungsergänzungsmittel hier zumindest wirkt. Also sehr gut heißt dafür, dass es eigentlich nebenwirkungsarm bis frei ist. Aber es gab einmal pharmakologische Hoffnungen hier, die haben sich alle in Luft aufgelöst, weil entweder es hat nicht funktioniert oder es hat funktioniert, war aber extrem nebenwirkungsreich, weil wir hier zu aggressiv diese Stränge aufgebrochen haben, die natürlich dann auch Kollateralschäden verursacht haben, diese Vorgänge. Also da ist die Wissenschaft stark dran und die Pharmaindustrie stark dran, aber da hat es eben schon einige Misserfolge auch gegeben. Und was kann ich noch sagen zu den Ages? Da wird sich noch in der Wissenschaft was tun, weil da gibt es viel Bewegung, aber einfach noch nichts, was wirklich funktioniert.
Wir hatten wieder, Dominik, ein hochkomplexes Thema. Also diese Zellentgiftung, habe ich zuerst gedacht, ah ja, guck mal, er erzählt ein bisschen was über die Müllabfuhr, aber jetzt sind wir doch schon wieder eine ganze Weile dran und das ist echt hochkomplex. Und du weißt ja, am Schluss unserer Folgen kommt immer eine Frage von mir und da musst du ganz stark sein. Fass mal die heutige Folge in 3 Punkte zusammen, die selbst ich mir merken kann.
Ich würde sagen, 2 wichtige Müllabfuhrvarianten, Proteasom und Autophagie. Ubiquitierung führt missgefaltete Proteine dem Proteasom zu, dort wird es aufgehäckselt und geht wieder in den Kreislauf über. Bei der Autophagie ist es ein bisschen komplizierter. Da braucht man auch das Lysosom dazu. Ohne Lysosom geht da gar nichts und das Lysosom kann diverse Probleme haben, kann verstopft werden, kann dann seine Funktion nicht mehr ausüben. Bei beiden Wegen spielen die Chaperones eine wichtige Rolle, die auch im Alter in ihrer Funktion leiden. Auch sozusagen hier viel Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, diese Chaperones wieder auf Vordermann zu bringen, beziehungsweise ihre Rezeptoren, die sie brauchen, irgendwie wieder ihnen zur Verfügung zu stellen. Und zu guter Letzt kann ich noch kurz die Ages erwähnen, weil sie auch immer wieder vorkommen in mehreren Folgen von uns und deshalb auch, die sind wichtig. Wir wollen nicht zu viele intrinsisch produzieren, das heißt nicht zu viel Zucker essen, wir wollen uns die Ages aber auch nicht zuführen, das heißt gebratenes, frittiertes und so weiter, das Wurst und so, das ist age-reich, da wollen wir sparen dran, damit wir diese Endprodukte hier nicht anhäufen. Und ja, wie gesagt, Strangbrecher, Carnosin, habe ich vorher noch erwähnt. Was ich noch unterschlagen habe, ist auch Glutathion. Also in der Age-Entstehung auch ein Punkt, wo man Glutathion also anwenden kann, um das zu drosseln. Also vielleicht diese zwei als Strangbrecher noch herausgreifen.
Gut, das waren jetzt so 3,5 Punkte bei der Zusammenfassung. Aber ich denke, wir lassen das mal durchgehen für heute. Weil wir wissen ja auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ihr habt viel Informationen, die ihr noch in den Shownotes nachlesen könnt. Das ist immer wichtig, wenn wir so komplexe Themen bearbeiten, dass man das nochmal nachlesen kann und natürlich nochmal nachschauen und nachhören kann, wie unser Podcast heute war. Wir sind auf euer Feedback angewiesen. Schreibt uns, wie euch die Folge gefallen hat. Ist es uns gelungen, euch diese Mechanismen näher zu bringen und konnten wir euch für die Longevity begeistern, damit ihr euer Leben selber in die Hand nehmt? Gebt uns dieses Feedback wie immer unter podcast@beyondlifespan.de. Und ja, das war's für heute, Dominik, oder?
Das war's und ich sage immer zuletzt gerne, die komplexen Longevity-Sachverhalte euch näher zu bringen, macht uns wahnsinnig viel Freude. Wir versuchen es mundgerecht zu verabreichen. Falls es uns nicht gelingt, gerne auch mal eine Zwischenfrage senden. Das würde uns auch sehr freuen.
Heute haben wir über den Müll gesprochen, schon ein bisschen Ausblick gegeben, was man machen kann, um die Müllentsorgung wieder anzukurbeln, wenn sie nicht mehr so gut läuft. Aber da wollen wir bei der nächsten Folge noch ein bisschen tiefer eintauchen. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es jetzt tatsächlich? Denn schließlich ist ja die Maxime von Dominik Duscher, Alter ist eine Krankheit. Da wollen wir wissen, wie können wir das behandeln und was kann man tun, um unsere Zellen möglichst lange gesund zu bleiben. Also genug Grund, sich auf unsere nächste Folge zu freuen. Und bis dahin, bleibt schön gesund. Bis bald.
Ich hoffe, es hat euch unser Podcast gefallen. Falls ja, bitte folgen und auch gerne teilen. Wir freuen uns über jede Zuschrift von euch zu den Themen, die wir betrachten, Fragen. Bitte E-Mails jederzeit schicken an podcast@beyondlifespan.de. Und wenn ihr mehr wissen wollt, gerne unsere Shownotes studieren. Da findet ihr alle Studien, die ich zitiere, und auch noch andere Materialien, die euch helfen, die Themen noch genauer zu beleuchten. Bis zum nächsten Mal.